in Gespräch oder einfach auch beim Laufen oder wir haben über irgendetwas geredet. Jetzt nicht über seine Fluchtgeschichte und ich habe gemerkt, jetzt schafft es. Er hat euch das ein oder andere Mal gerannt und da ist nicht einmal unbedingt um jetzt konkrete Punkte gegangen während der Flucht, sondern du hast einfach gemerkt, da sitzt eine tiefe Traurigkeit.
Der Wahidullah Ali Khan ist 25, flüchtet im Jahr 2021 aus seinem Heimatland Afghanistan. Und mittlerweile ist er seit mehr als zweieinhalb Jahren in der Schweiz. Er hat einen Traum, er möchte Medizin studieren. Das Studium hat er bereits angefangen in Afghanistan, bevor er geflüchtet ist. Er wohnt aktuell in Grenchen im Kanton Solothurn und er arbeitet am Flughafen Zürich. Der Wahidullah hat seine ganze Fluchtgeschichte aufgeschrieben für Surprise oder zusammen mit Surprise. Die beiden Texte, die habt ihr vielleicht schon in diesem Frühling mal gelesen, in jeweils einer Ausgabe. Falls nicht, wir verlinken euch den Online-Beitrag, wo beide Texte zusammen vorkommen, noch in den Shownotes, dann könnt ihr dort noch nachlesen. In der Nummer 624, also Ende April erscheint die, ist ein Interview drin mit dem Wahidullah. Es ist eigentlich passiert, weil ganz ein Haufen Leute wollten wissen, wie geht es ihm eigentlich. Es hat Reaktionen gegeben auf seine Geschichte, auf seine Fluchtgeschichte. Und das Interview geführt mit ihm hat der Klaus Petrus aus der Surprise-Redaktion und darum ist er heute mein Gast. Hallo Klaus.
Hallo Simon.
Und trotzdem müssen wir am Anfang eigentlich gerade die Frage stellen, warum nicht der Wahidullah da hockt, sondern du?
Weil der Wahidullah gerne am Arbeiten ist und wir beide hier plöscheln.
Nein, genau.
Es ist vor allem eine Sprache. Also er ist, lehrt aktuell Deutsch, er kann ein bisschen Englisch, fühlt sich aber in beiden Sprachen nicht ganz so sicher und wohl, wenn es um die Themen geht. Seine Fluchtgeschichte, was er erlebt hat und wie es mir hintergeht, das sind ja Themen, die recht in die Tiefe gehen und auch viele Emotionen natürlich im Spiel sind. Und da ist er in seiner Müttersprache natürlich am wohlsten.
Mhm. Es gibt immer wieder die Momente, wo Leute Thema werden. Es hat auch schon Leute gehabt, die zum Beispiel das Magazin verkaufen oder Stadtführungen machen, die da zu Gast waren oder Thema waren. Meistens gibt es ja auch durch das Netzwerk Möglichkeiten, auf so Geschichten zu kommen. Der Wahidullah schafft nicht für Surprise. Wo treffen sich eure Wege oder wie findet ihr euch, dass jetzt letztendlich seine Geschichten dann da im Magazin stattfinden?
Ich sage schlussendlich, das war ein Zufall, ein sehr glücklicher Zufall für uns. Ein Bekannter hat sich gemeldet und hat mir nachher erzählt, dass sie diesen jungen Mann im Zug hat, getroffen hat. Und die sind ins Gespräch gekommen und es hat sich herausgestellt, dass der Wahidullah am Text dran ist, wo er versucht hat, eben seine ganze Fluchtgeschichte von Kabul bis nach Zürich niederzuschreiben. Und die Person, die sich da gemeldet hat, bei mir hat gefunden, hey, das könnte etwas interessant sein. Und auf das sie habe ich nachher mit ihm nachher Kontakt aufgenommen. Und dann haben wir sie erstmal getroffen und dann hat er eigentlich schon fast so etwas gehabt wie ein Skript. Wo er von seiner Sprache, vom Persischen, ins Englisch so roh übersetzt hat. Und ich habe mir das angeschaut und er hat sich herausgestellt, dass das einfach eine mega authentische Geschichte ist. Also wir schreiben ja oft über so Fluchtgeschichten und da hat man einfach eine Geschichte von A bis Z im Originalton, wo einfach das, was er da erlebt hat, sehr, sehr authentisch hat wieder gespiegelt. Und von da weg habe ich gewusst oder habe ich gedacht, das ist wirklich eine Geschichte, die wir müssen bringen.
Man sieht ja in diesen Artikeln auch, wenn er alles auch noch mit Fotos dokumentiert hat. Jetzt hat er da eine Art Skript angefertigt, sagst du. Hat er dann Absichten gehabt? Möchte er ein Buch schreiben über oder hat er einfach gefunden, er muss das für sich niederschreiben? Es hat ja noch keinen Kontakt gehabt zu Surprise. Das heisst, er hat eine Absicht gehabt vielleicht mit dem Text, oder nicht?
Ja, durch uns. Also wir haben recht oft über das geredet. Ich hatte tatsächlich so die Idee, ich wollte so ein Buch machen oder er wollte es zumindest verschriftlicht haben. Und jetzt nicht einmal, glaube ich, in erster Linie für sich selber, sondern wirklich euch den Leuten irgendwie mitzuteilen, was das eigentlich bedeutet, wenn du mehr oder weniger von heute auf morgen weggehen musst. Wie er aus Afghanistan, das war ein Zeitpunkt, wo die Taliban haben die Macht wieder übernommen. im Sommer 21 und was nachher bedeutet, auf der Flucht sein. Oft hat man ja den Gedanken, ja, man geht und kommt relativ zügig an. Aber dass das lang dauert und dass das mit vielen, vielen Hindernissen verbunden ist, wo man sich eigentlich so nicht kann richtig vorstellen kann, das ist, glaube ich, schlussendlich von ihm auch der Beweggrund gewesen, zu sagen, ich wollte das gerne hinterschreiben, damit das andere Leute eigentlich auch sehen, was es bedeutet, auf der Flucht zu sein.
Mhm. Ich lese etwas aus einem von diesen beiden Texten vor. Während der Reise wurden wir zu angeblich sicheren Unterkünften gebracht, wo die Übergabe an andere Schlepper stattfinden sollte. Doch diese Orte waren nichts anderes als Abgründe des Elends, Höhlen des Kummers und des Leids. Wir lebten auf engstem Raum in kleinen schmutzigen Häusern, die an Viehställe erinnerten. Das Wasser war dreckig, eine Quelle nicht des Lebens, sondern von Krankheit und Tod. Das Essen war verdorben und verschimmelt, als wäre es eine Henkersmahlzeit. Man kommt dann auch mit, wo er überall durch ist, auf dem Weg von Afghanistan. Das ist jetzt ein Teil, wo er schildert, dass er ist von Afghanistan, Iran, Türkei, Bulgarien, dann auf Ungarn und Serbien oder umgekehrt, Serbien, Ungarn, Österreich, Schweiz. Das ist seine ganze Route. Das ist die sogenannte Balkanroute, hat man gesagt, bei den Flüchtlingsbewegungen. Kommt dir bekannt vor, du kennst die relativ gut, du bist auch immer wieder mal dort gewesen und hast Leute getroffen, oder? Also ist das eine klassische Route, die die Leute nehmen, zum Beispiel aus Afghanistan?
Ja, tatsächlich. Also ich war zuerst mal auf der Balkanroute, schon 2016, also eigentlich dann, wenn es so ist, gegangen. Und dann ist die klassische Route eigentlich über Serbien, Ungarn gegangen. Aber dann zumal hat der Orban schon der erste oder schon fast der zweite Zäun an der Grenze zwischen Serbien und Ungarn hochgezogen. Und von da weg hat sich die Balkanroute immer ein bisschen verschoben. Es gab Momente, wo es Richtung Westen gegangen. Das ist eigentlich immer noch der Fall. Dann ist man mehr über Bosnien nach Kroatien gegangen und von da nach Slowenien und Österreich. Dann hat es wieder Phasen gegeben, was eher in den Osten ist gegangen, Bulgarien, Rumänien. Aber das ist so der Bereich, der Ort da, die Länder, wo die meisten Geflüchteten vom Mittleren und sogenannten Nahosten kommen und über Türkei, Griechenland und nachher die Balkanroute entlang. Und ich bin tatsächlich während ungefähr 10 Jahren, kann man sagen, also eigentlich bis fast heute auf dieser Balkanroute unterwegs. Und insofern hat mich das natürlich auch sehr interessiert, die Geschichte von Wahidullah. Weil da kommen Orte vor, da kommen also konkrete Orte. Ich rede jetzt von Städten und Grenzübergängen, die ich eigentlich recht gut kenne von meinen Reportagen, die ich da gemacht habe und Leute, die ich getroffen habe, vorwiegend auch aus Pakistan, aus Afghanistan, aus dem Iran, aus dem Irak. Und insofern ist mir das sehr vertraut vorgekommen, was er da geschildert hat.
Ja, und das nimmt einem ja wirklich eigentlich ein bisschen mit auf die Reise. Und die ist, also das muss man sagen, das ist jetzt natürlich, man will sich gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn man sie muss beschreiten muss, jetzt als Wahidullah. Aber nur schon zum Lesen finde ich es teilweise, ist also harte Kost, was er alles berichtet von dieser Zeit auf der Flucht. Und ich denke, jeweils amig so immer, wenn er das geschafft hat, irgendwie doch noch irgendwie weiterzukommen, weil es ist ja geprägt von, er braucht wieder Geld, er muss irgendwo unterkommen, völlig dehydriert, ausgehungert, weiss ich was alles. Also so Schicksal hast du wahrscheinlich auch viel getroffen und es ist bei weitem nicht bei jedem dann so ausgekommen wie beim Wahidullah, dass er jetzt glücklich in einer Wohnung in Grenken wohnt, oder?
Ja, glücklich. Also
das glücklich ist schon ein bisschen. Ja, okay. Ist jetzt schon eine Wertung,
ja. Stimmt. Ja. Weil das ist schon so ein bisschen ein Punkt, wo wir vielleicht auch noch nachzureden kommen. Ja. Das Thema vom Acho. Also, wenn bist du eigentlich Acho? Und das ist auch etwas, was er im Interview jetzt thematisiert, auf eine von mir sehr richtig gute Art und Weise. Er geht auch in die Tiefe. Das ist ein Thema, das ihn jetzt bewegt. Er ist jetzt seit 2,5 Jahren hier und fragt sich immer wieder: Bin ich eigentlich Acho?
Ja.
Oder dauert das noch? Aber auf die Punkte zu reden kommen, was du vorher gesagt hast, ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, es ist fast wie eine klassische Fluchtgeschichte, jetzt nach meiner Erfahrung, die er da schildert. Es sind krasse Strapazen, es sind begeben sich ja zwangsläufig immer wieder in die Hände von sogenannten Schleppern, was sie von A nach B bringen und über Grenzen bringen. Das ist mit viel Kosten verbunden. Das kostet wirklich Geld. Oft ist es so, dass der Heimatleute sich verschulden. Das ist beim Heidula der Fall.
Genau, da muss die Familie quasi das zahlen, oder?
Richtig. Und auch da, das ist, wie gesagt, das habe ich so oft in diesen Interviews und diesen Reportagen, die ich gemacht habe, ist, dass mir auch gesagt wurde, dass sich daheim Familien, halbe Dörfer verschulden, und, weil das eben Geld kostet. Die Gewalt an der Grenze seitens Grenzpolizei wird geschildert von Wahidula. Auch da habe ich noch und noch über all die Jahre kennen oder müssen belegen, sammeln für die Sachen. Ich habe viele Fotografien gemacht von Geflüchteten, die verletzt waren oder Verletzungen hatten. Mhm. Schon noch interessant, ich habe etliche von diesen Bildern auch dem Wahidula gezeigt, was ich gemacht habe über all die Jahre. Und er hat es eigentlich so angeschaut und immer wieder genickt. Also es sind genau eigentlich auch die Szenen gewesen, wo immer nachher wieder hoch sind gekommen.
Ja.
Wo er gesagt hat, ja, so war es. Mhm. Und das war noch spannend gewesen, einfach im ganzen Prozess, wie wir zusammen probiert haben, den Text zu machen. Weil oft war auch die Frage gewesen, wie glaubwürdig ist eigentlich auch das, was er schildert.
Weil das wäre auch noch ein Punkt gewesen, ja, genau.
Genau, du hast es vorher gesagt, das ist zum Teil ja wirklich auch fassungslos, wenn man das liest und sagt, ey, kann das überhaupt sein? Und da war es ein Alpha-Check gewesen, dass ich das wie euch abgeglichen habe mit dem, was ich über all die Jahre halt dokumentiert habe, mit dem recht offen über das geredet habe. Und wie gesagt, da hat sich vieles auf dem Weg wie bestätigt. Jetzt muss ich sagen, es ist ja nicht darum gegangen, eine Fluchtgeschichte von A bis Z abzuchecken auf die Wahrheit hin. Es geht ja mehr um die psychologische Glaubwürdigkeit jetzt von seinem Erlebten. Trotzdem ist es spannend oder interessant gewesen, aber wieder so eine Art von Vergleichen zu machen von unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten, hat sich gesagt, das ändert sich einfach. Das hat irgendwie ein System, das Ganze.
Mhm. Ich habe mir immer wieder überlegt, eigentlich ist es ja wie ein Leiterspiel des Grauens, sage es jetzt mal ein bisschen blöd, weil ich habe so gedacht, also einfach ein bisschen einen blöden Vergleich vielleicht auch, aber ich habe so gedacht, er flüchtet ja offensichtlich von einem Ort, wo es nicht mehr geht. Also Afghanistan, eigentlich sein Liebste, er will ja gar nicht weg von dort. Er schwärmt ja auch von dem wunderschönen Land Afghanistan. Und was er uns würde zeigen, das kommt auch im Interview vor. Oder was er Leute aus der Schweiz zum Beispiel würde zeigen in Afghanistan, so an Landschaften und so. Und trotzdem muss er weg. Und eigentlich durchgehend durch jedes Land, wo er reist, erlebt er nicht nur Diskriminierung, sondern wirklich auch Gewalt, psychische, körperliche, eigentlich durchs Band durch. Also ich also denke, das ist ja so wirklich so eine Wanderung von des Grauens, wo er da durchlebt. Und dann irgendwann in der Schweiz sein, eben, wir reden dann noch darüber, ankommen, das ist ein Thema. Aber jetzt ist er dann da und hat immerhin mal eine Wohnung und kann etwas schaffen, muss nicht irgendwie noch mal weiter, also jetzt im Moment zumindest nicht. Du hast ja auch noch andere Leute getroffen, aber jetzt auch mit ihm relativ viel geredet. Ich meine, das macht ja schon etwas mit einem Menschen. Du sagst eben, es kommen sicher auch Sachen führen, wenn er so Fotos sieht, die du zum Beispiel gemacht hast von Menschen, die auf der Flucht sind oder die irgendwie Gewalt erlebt haben. Das müssen wir ihn selber fragen natürlich. Ist er okay? Also es ist wirklich meine Frage. So, ich habe das Gefühl, es verkraftet doch ein Mensch teilweise fast nicht. Auch wenn nicht alles 100% würde stimmen, was er sagt. Trotzdem, wenn nur die Hälfte wahr wäre, dann wär's viel.
Vermutlich ist fast alles wahr. nein, die Frage ist völlig berechtigt. Und ich stelle immer die euch im Interview. Natürlich haben wir immer wieder über das geredet in dem Interview. Was ich jetzt mit ihm gemacht habe, habe ich gedacht, ich frage noch mal sehr genau, auch in Bezug auf, es ist ja oft von Fluchttrauma, Tritt und so weiter.
Genau, das wäre
es. Und das ist ein interessanter Punkt. Als ich an ihn dran getreten habe, hat er mir direkt gesagt, ja, Trauma, das ist ein grosser Begriff. Und hat sich ein bisschen irgendwie auch distanzieren von dem. Was aber auch mit dem Selbstbild zu tun hat. Mhm. Er thematisiert das immer und immer wieder, weil er sagt, hey, wir Flüchtlinge sind nicht einfach nur in dem sie Opfer oder du willst einfach nicht immer reduziert werden auf die armen Flüchtlinge, sondern noch viel mehr. Und gerade dann, wenn du ankommst, dann willst du arbeiten, du willst dir Perspektiven aufbauen, du willst ein neues Leben und nicht immer in dem, sie sagen jetzt, erinnert und reduziert werden auf den Status, du arme Flüchtling oder der halt du gewisse andere Vorurteile, die da verbunden sind. Sondern du, du bist einfach der Mensch und so.
Du hast ja aber gemerkt in meiner Formulierung, ich tue mich auch schwer, das zu fragen, weil ich denke, ich will ja nicht sagen, ich will nicht das. Aber
ja, das würde ich auch wirklich zurückweisen und sagen, hey, cool, es geht mir in dem Sinne gut. Jetzt kommt aber ein Aber. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn jetzt getroffen habe im Zusammenhang mit der Geschichte. Ich würde sagen, das war fast 10 Mal. Und das waren unterschiedliche Zeitpunkte. Mal ist es am Morgen, mal am Abend. Wir haben lange Spaziergänge gemacht. Und es ist schon einiges hochgekommen. Ja. Und oft sind Sachen hochgekommen in Gesprächen oder einfach beim Laufen. Oder wir haben über irgendetwas geredet. Jetzt nicht über seine Fluchtgeschichte. Und ich habe gemerkt, jetzt schafft es. Er hat euch das ein oder andere Mal gerannt. Und der ist nicht einmal unbedingt um jetzt konkrete Punkte gegangen während der Flucht. Und du hast einfach gemerkt, da sitzt eine tiefe Traurigkeit. Und das ist auch das, was er im Interview der selbst euch sagt. Da ist eine Art von Traurigkeit. Auch wenn er gerade denkt an seine Familie daheim. Er hat immer wieder thematisiert, los, ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich bin jetzt hier in der Schweiz. Mir geht es gut. Ich bin sicher. Es ist irgendwie gut so. Ich habe sogar Perspektiven, wenn es gut kommt. Und das Gleiche sind meine Leute noch daheim. Und ich weiss, da ist nicht gut. Ich weiss, sie haben die Perspektiven genau nicht. Er hat verschiedene Schwestern, die irgendwie nicht mehr die Schule kennen und so weiter und so fort. Und in dem Clinch, das ist auch so etwas, was wie mitgetragen hat. Und da hat er euch klar gesagt, und ich glaube, der Satz kommt im Interview, los, das ist nicht etwas, was du ablehst in dem Moment, wo du einfach über die Grenze bist oder irgendwo ankommst am Bahnhof, wie er in Zürich. Sondern das drehst natürlich weiter. Also insofern, da gibt es viel zu catchen, das ist keine Frage. Aber ich wollte noch mal den Punkt machen, wo er mir gegenüber euch immer wieder gesagt hat. Er hat gesagt, los, ich will nicht in dem Sinne eben das arme Opfer sein, auf ewig und so. Sondern, es ist eine alte Geschichte, es ist die Sache mit der Selbstermächtigung. Irgendwann will du die Perspektive nach vorne haben.
Dann hat er so, zum Beispiel so fixe Ziele, also das Medizinstudium ist bei ihm nicht ad acta gelegt.
Nein.
Das heißt, er möchte ja wahrscheinlich auch als jemand wahrgenommen werden, der fähig ist, zum Beispiel so etwas zu machen. Und
hey, das sind, Harry ist wie viele andere von denen, die ich über die 10 Jahre in diesen Fluchtrouten begegnet bin. Die haben richtig viel vom Kasten. Also es ist auch vielleicht so ein Bild, ein Klischee, was wir da haben. Ja, okay, ja. Ich komme aus dem Hinterland von Afghanistan. Und sind halbe Analphabeten, das stimmt so nicht. Also muss man so sagen, viele von denen, die in Richtung Westen gehen oder flüchten, sind in der Regel auch recht gut ausgebildet. Also die bringen recht viel mit, weil wir dürfen nicht vergessen, das lässt sich anhand der Zahlen belegen, von 10 Leuten, die flüchten müssen. In Ländern wie jetzt im Mittleren Nahost, Subsahara, Südostasien, von 10 Leuten gehen nur 2 in Richtung Westen. Alle anderen bleiben im eigenen Land, sind sogenannte Binnenflüchtlinge oder gehen ins Nachbarland. Das heisst, die bleiben in Krisengebieten und in armen Ländern. Um Richtung Westen können zu gehen, musst du in irgendeiner Form Ressourcen haben oder die nachher aufbringen. Und das bedeutet umgekehrt auch, dass das oft Leute sind, die zum Beispiel eine gewisse Bildung mit sich bringen. Sei es jetzt im Handwerk oder ich habe IT-Freaks getroffen, Lehrer oft. Oder aber jetzt wieder Wahidullah, die im Pflegesektor oder im Medizinsektor sind.
Ja, das ist mir schon aufgefallen. Ich denke, du musst ja nicht nur die Strapazen aushalten irgendwie, sondern du musst gleichzeitig wie praktisch also dir Skills aneignen, um zu sagen, okay, jetzt bin ich da, was mache ich jetzt? Andere Leute, die so eine Geschichte lesen, denken, das kenne ich nur aus Videogames. Was, oder? Ich muss mir jetzt ein Prepaid-Handy irgendwie wieder organisieren, ich muss wieder so, und wirklich so Step-by-Step mir irgendwie Sachen wieder irgendwie einfallen lassen, wenn ich eigentlich schon weiter bin Richtung Westen, aber eigentlich wieder zurück muss, weil ich weiss, die Schlepper sind alle in Istanbul. Ich komme da nicht weiter, ich muss eigentlich wieder zurück zum Fürschen kommen. Also nur schon das, dass man das weiss und dass man sich kundig macht und so, oder? Ich finde das, ja.
Ja, das ist gut, dass du den Punkt erwähnst, weil der kommt in einem verschiedenen, also wir haben ja verschiedene Fluchtgeschichte in zwei Teile gebrungen und im einen Teil ist das auch ein grosses Thema, das Logistische. Das, einfach permanent musst du etwas organisieren.
Mhm.
Und du musst immer überlegen, wenn nicht das, du brauchst einen Plan B oder C oder D. Und du musst irgendwie immer so im so Alert-Zustand, aber du musst auch wissen, wo sind die Kontakte, damit dass das Ganze kannst. Manager, das ist absolut so. Ja. Das ist ein sehr grosser Aufwand. Du hast vorher noch einen interessanten Punkt gesagt, weil du gesagt hast, das ist so ein ganzer Weg, wo fast durch die Hölle geht. Also, dass du immer wieder...
Ich habe es einfach so gefunden, des Grauens, habe ich glaube gesagt.
Ja, des Grauens, ja. Genau. Und da ist noch ein interessanter Punkt. Wenn du auf der Karte anschaust, wo das anfängt, dann sind es eben ab der Türkei.
Ja.
Dann sind es die Länder, die nachher
als... Die europäischen Länder.
Ja. Und dann ist eben die Idee von der EU-Aussengrenze und dann kommt so Metaphern wie die Festung Europa und so weiter. Also es sind eigentlich die Regionen, wo sie nachher massiv darauf angewiesen sind, dass die Schlepper sie über die Grenze bringen und gegen sehr viel Geld, sagen wir mal von der serbischen Grenze Richtung Ungarn oder dann weiter oder von Bosnien nach Kroatien. Das sind nachher eigentlich die Bollwerke, in Anführungszeichen, die da gebildet werden. Und die Probleme hat er jetzt da im Iran, Irak und in Pakistan noch nicht gehabt.
Nicht geschildert. Ja.
Genau.
Ja, spannend. Ankommen habe ich vorher einfach benutzt. Du hast dann kurz noch deinen Punkt dazu gesagt. Ankommen ist ja gerade so ein Punkt, wo wahrscheinlich viele Leute Wunder genommen hat, jetzt auch aufgrund von diesen beiden Texten. Hast sicher mit ihm auch darüber geredet. Irgendwie ist ihm wohl da, aber eben auch nicht so ganz, weil er weiss ja um seine Liebsten auch, die immer noch in Afghanistan sind. Kann er ankommen oder ist er ankommen oder gibt es irgendwas dazwischen? Was würdest du sagen?
Ja, ich habe noch die Frage euch einfach nochmal gestellt. Das war ein Thema von Anfang an weg, wo wir immer wieder darüber geredet haben. Es ist mir auch ein recht interessantes Thema. Oft haben wir ja das Gefühl, okay, die Leute müssen von wo gehen, aus den und den Gründen. Dann sind sie unterwegs. Da hat man oft die Idee, das dauert vielleicht ein paar Wochen. Meistens sind es Monate oder Jahre.
Ja,
und dann sind sie schon mal da und dann ist eigentlich gut.
Ja.
So, dann hast du ein Dach um den Kopf und so weiter und so fort. Aber für die meisten Leute fängt der Struggle erst dann eigentlich an. Was wir so als Integration bezeichnen oder so, ist es Auskundschaften eigentlich von diesen neuen Orten. Und das kann mitunter sehr lange dauern. Und das ist auch beim Wahidula der Fall. Es kommt dazu, wie du gesagt hast, der Gedanke an den Heim, was natürlich immer da ist. Und wenn es da so ein Gefälle gibt zwischen der Sicherheit hier und der Gefahr daheim, dann ist das auch etwas, was dem Wohlsein ein bisschen entgegen schafft. Er sagt einen mega starken Satz in dem Interview. Er sagt, komm, Acho bist von mir aus gesehen, sagt er, der Wahidullah, in dem Moment, wo du einen Zufluchtsort in ein Zuhause umgewandelt hast. Und das haben wir euch boah, das ist es irgendwie. Und ich frage ihn dann nachher aufgrund von dem, ja, okay, bist du auch? Und er sagt, ich bin auf guten Wegen. Und das ist, glaube ich, wirklich eine sehr angemessene Beschreibung von dem Zustand, was er sagt. Ich habe euch gefragt, das ist ja so lustig, ist eine Klassikerin. Ich habe gefragt, was ist dir so aufgefallen hier in der Schweiz? Und dann sagt er, neben der Pünktlichkeit und so weiter und so fort, sagt er, er findet es recht lustig, wie oft das hier über das Wetter geredet wird.
Ja, das habe ich auch, da habe ich mir schmunzeln.
Weil er sagt, das ist tatsächlich so in Ländern, wo er jetzt herkommt.
Er hat recht, es stimmt.
Es stimmt,
es
gell?
Stimmt, ja.
Und er sagt, das habe ich lustig gefunden, er sagt, und ich kenne das aus den arabischen Ländern, aber euch, wenn du fragen willst, wie geht's, fragst du eher, hey, wie geht es der Familie und wie geht es dem Kind und so weiter. Und hier, sagt der Wahidullah, redet man dann über das Wetter und das hat er recht lustig gefunden. Genau.
Ah, wirklich, das ist sehr erfrischend. Ich finde das auch, was ich noch spannend finde, und da die gerade der ja ein Schwärmen, was er uns würde zeigen von Afghanistan zum Beispiel, also nicht nur, was ihm da aufgefallen ist in der Schweiz, sondern auch das. Und dann geht es auch noch darum, dass du ihn fragst, du wirkst ja manchmal auf diesen Fotos auch noch glücklich. Und das habe ich noch spannend gefunden, weil er sagt dann ihm, und das habe ich einen recht starken Moment gefunden, wo er wie sagt, eben, wenn man jetzt mal ich will nicht einmal alles erwähnen, aber es waren viele Strapazen auf dieser Reise und viele Sachen, die er hat müssen erdulden, ertragen als Mensch. Und dann macht er aber Punkt. Irgendwo gibt es immer so die Momente, wo er glücklich ist. Er hat irgendwas geschafft, er weiß, dass es seinen Leuten gut geht, weil er vielleicht telefoniert hat, also seiner Familie. Und diese Punkte hat er extra festgehalten, einfach auch, dass man sieht, ich bin nicht nur eben der Gepeinigte auf der Flucht, sondern mir geht es eigentlich gut. Ich bin gesund. Ich habe etwas wieder geschafft. Ich bin weitergekommen auf dem Weg, den ich wollte. Und so. Das finde ich.
Ja, das ist wirklich ein sehr interessanter Punkt. Oder
dass man auf die Idee kommt, in so einer Lage so etwas zu machen, habe ich jetzt gefunden.
Und das hat euch, das, was du jetzt gerade geschildert hast, also aus meiner Sicht, das hat euch wieder etwas sehr, sehr, sehr Authentisches. Mir ist das euch früh aufgefallen auf diesen Reisen und Reportagen, die ich gemacht habe. Ich habe mich ja von Anfang an eigentlich um Geflüchtete getan, oder die haben mich interessiert, die abseits von den offiziellen Camps sind, irgendwie in Baracken und so. Und da ist gerade die hygienische Situation ist sehr, sehr prekär. Ich muss dir vorstellen, es sind einfach wirklich abgefuckte Häuser, keine Toilette, kein fließendes Wasser, kein Strom, nichts. Also da lebst du im Dreck. Und auch da ist mir immer wieder aufgefallen, wenn ich da auf die Insta-Accounts begangen von diesen Leuten, hat die Welt ganz anders ausgesehen. Und da hätte man jetzt können sagen, plump, okay, die wollen da etwas Besseres darstellen, weder die Situation, was drin sind. Und das hat sicher auch etwas. Aber es sind noch die anderen Komponenten und die bringt der Wahidula richtig gut auf den Punkt, was er sagt im Gespräch. Los, ich habe mir selbst wollen, etwas zeigen, im Sinne von, ich kann mich an den Wahidula erinnern, wann ich früher war, wann ich noch Freitag hatte, wann ich noch fröhlich war. Also er ist sich wie so, wie kann ich sagen, wie so ein Selbstbild bewahren, in dem sie, was er eben mehr ist, weil er die ganzen Strapazen oder wenn du schon wieder irgendwie unterwegs bist und eigentlich immer in der gleichen Klamotte sein musst und so weiter. Und das hat mich auch recht berührt, muss ich sagen.
Ja, sehr spannend. Und das ganze Interview von Klaus mit dem Wahidula lest ihr. Am 24. April ist das Heft draussen. Es ist Nummer 624. Gibt es noch irgendetwas da dazu zu fügen, Klaus, zum Interview? Ich glaube, wir haben schon recht viel darüber geredet jetzt. Lesen tun wir sehr gerne dann in der neuen Ausgabe.
Ja, vielleicht für die Leute, die nachher die Fluchtgeschichten nicht gelesen haben oder es verpasst haben, aus irgendwelchen Gründen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man das bei der Redaktion die zwei Teile nachbestellen kann. Oder man kann das auch auf dem Netz im Archiv bei uns nochmal anschauen. Weil es ist richtig spannend, auch vor dem Hintergrund von dem Interview nachher nochmal eine Geschichte zu lesen, da kommen die einen nachher irgendwie noch andere Facetten. Kommen da den Tag, die einfach sehr spannend sind.
Genau, also eigentlich die beiden Hefte kann man abstellen und das Aktuelle jetzt natürlich auch gut kaufen, weil wir haben jetzt schlicht nicht alles können besprechen. Und fairerweise ist es auch spannend, wenn es der Wahidula selber mit seinen eigenen Worten erzählt. Danke vielmals, dass du da gewesen bist.
Ich danke dir, Simon.
Und wie gesagt, 24. April, dort gibt es das neue Heft. Mein Name ist Simon Bergins und danke vielmals fürs Zuhören. Weitere Infos und eben den benannten Artikel findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Danke.